Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Mittwoch mit Gerwald Hertha. Guten Morgen. Ist der gemeinsame Rechtsrahmen zerbrochen, die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und der Streit über das, was eigentlich für alle gelten sollte? Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte, auch die Niederlande führen sie nun ein. Außerdem in Europa heute Proteste gegen Kulturlockdown. In Belgien waren sie erfolgreich. Da liegt es jetzt, das neue polnische Mediengesetz. Und was daraus wird, bleibt abzuwarten. Präsident Duda hat sein Veto eingelegt. Zuvor hatten die EU-Kommission, aber auch die USA davon gewarnt, das Gesetz zu verabschieden. Umstritten ist, dass es darauf abzielt, den Einfluss ausländischer Eigner auf polnische Medien zu beschränken. Pressefreiheit ist aber nur ein Beispiel. Die EU-Kommission betrachtet auch die Entwicklungen der polnischen Justiz kritisch oder die ungarischen Gesetze zur Schulbildung. Die Europäische Union scheint in unterschiedliche Richtungen auseinander zu driften. Regierungen verschiedener Mitgliedstaaten haben recht unterschiedliche Wertevorstellungen und somit gehen die Meinungen über das, was die EU an sich sein soll, weit auseinander. Gibt es überhaupt noch ein gemeinsames Fundament? Ist der gemeinsame Rechtsrahmen nur noch einer in Auflösung? Darüber habe ich mit Franz Mayer gesprochen, Jurist und Universitätsprofessor in Bielefeld. Herr Professor Mayer, wo steht die EU rechtlich am Ende dieses Jahres? All die Vertragsverletzungsverfahren, Urteile des Europäischen Gerichtshofs, der Streit zwischen Brüssel, den Hauptstädten, wirft ja einen Schatten auf die gemeinsamen Regeln, den gemeinsamen Rechtsrahmen.
Ja, ich denke, man kann sagen, die Europäische Union befindet sich in einer Art Zwischenland. Die alte Europäische Union, wie wir sie kannten, ist schon seit geraumer Zeit wahrscheinlich im Umbruch. Und nun ist natürlich durch die Pandemiesituation nochmal eine neue Herausforderung hinzugetreten, die zunächst zu bedeuten schien, dass wir uns alle wieder auf den Nationalstaat zurückziehen, der in der Pandemie zunächst einmal die sicheren Auswege zu bieten schien. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, jetzt doch im Laufe der Pandemie immer deutlicher geworden, es gibt eigentlich keinen anderen Weg als eher mehr übernationale Zusammenarbeit, wenn die großen Probleme der Zeit eben auch keine Grenzen kennen. Und das fängt bei der Pandemie an und führt über die Klimakrise, die Flüchtlingskrise in weitere Themen hinein. Und in dem Kontext ist natürlich dieses polnische Thema auch zu sehen, weil die Situation, wie sie sich in Polen entwickelt hat, sozusagen komplett diametral in die andere Richtung läuft. Die wollen zurück zum Nationalstaat und das ist das Rezept von gestern.
Aber reden wir denn zu häufig über das, was uns trennt, zu selten über das, was Bestand hat? Oder ist es geradezu wichtig, diesen Streit auch in dieser Lautstärke auszutragen? Auch den Streit zwischen Brüssel und Warschau oder Budapest?
Nun, letztlich ist die europäische Integration ja ein quasi föderales Konzept und Föderalismus, richtig verstanden, behandelt ja die Frage, wie man Vielfalt unter einen Hut kriegt. Wenn alles einförmig ist, braucht man eigentlich keine föderalen oder quasi föderalen Strukturen. Also etwas Unterschied darf schon sein. Nur in den Grundfragen muss man sich einig sein und das wird ja normalerweise beim Beitritt zur Europäischen Union auch sichergestellt, die gemeinsame Geschäftsgrundlage. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man sich an das Recht hält. Die Europäische Union ist eine Kreatur des Rechts und wenn man, wie es derzeit in Polen passiert, sich an das Recht nicht mehr verbindlich halten will, Rechtsstaatlichkeit zurückbaut, in Richtung eines autoritären Regimes unterwegs ist, dann kann man auch nicht in der Europäischen Union dabei sein.
Kann es denn juristisch betrachtet außer eines Austritts irgendwann einen Schlusspunkt geben in diesem Streit zwischen Nationalstaatlichkeit und unterschiedlichen Interessen der Nationalstaaten und europäischen Föderalisten?
Ach, in gewissem Sinne ist in einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft nie ein Schlusspunkt da. Das muss immer wieder neu erkämpft und gewahrt werden. Ich denke, das sehen wir auch innerstaatlich derzeit, dass wir uns um Freiheiten, aber auch um Rechtsstaatlichkeit kontinuierlich bemühen müssen. Und so ist es auch in der europäischen Integration. Was nun Polen angeht, glaube ich allerdings in der Tat, dass es einen Punkt geben wird, wo sich Polen sehr, sehr ernsthaft die Frage stellen muss, ob man weiter in der Europäischen Union verbleiben kann, wenn man einfach nicht mehr mitmachen will. Die Europäische Kommission tut, was sie tun muss. Sie verfolgt Polen kontinuierlich mit Vertragsverletzungsverfahren und es sind mittlerweile deren viele. Es ist auch einigermaßen unübersichtlich, aber im Prinzip ist es doch recht einfach, was da passiert. In Polen wird die unabhängige Gerichtsbarkeit Stück für Stück abgeschafft, damit man freie Hand hat, um das Land innerstaatlich wohlgemerkt, es geht da gar nicht um Europa, umzubauen. Und das ist schlicht nicht vereinbar mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
Kritiker des Europäischen Gerichtshofs, auch gerade solche aus Polen, geben dem EuGH die Mitverantwortung, weil er sich seit Bestand der römischen Verträge selbst immer mehr Kompetenzen gegeben habe durch wegweisende Urteile. Der Vorwurf also der Selbstermächtigung, ist der einfach so von der Hand zu weisen?
Der Vorwurf der Selbstermächtigung, der steht immer im Raum, wenn Sie ein starkes Gericht haben. Und der ist gegenüber dem EuGH seit Anfang der 60er Jahre, wo die großen Entscheidungen um die Grundlagen des Europarechts gefallen sind, van Gent en Loos und Costa zum Vorrang des Europarechts, immer wieder erhoben worden. Aber auch hier würde ich sagen, der Gerichtshof tut, was er tun muss. Er verteidigt die Rechtsgemeinschaft. Wer Gerichte sät, wird Rechtsprechung ernten. Und dass es ein Gericht sein soll und nicht ein Schiedsspruchkörper, wie man das sonst bei diplomatischen Konferenzen manchmal hat, der hinter verschlossenen Türen Dinge aushandelt. Das war eine deutsche Idee. Die Deutschen wollten das von Anfang an, eine Art Verfassungsgericht der europäischen Integration. Und wenn es um die Selbstermächtigung geht, würde ich trotzdem auch nochmal betonen wollen, ermächtigt wird durch diese Rechtsprechung der letzten Zeit, in der es um Sicherung von Rechtsstaat geht, ja weniger der Europäische Gerichtshof selber als die nationalen nachgeordneten Gerichte, die also in Polen beispielsweise unterhalb des Verfassungsgerichts, in Ungarn unterhalb des Verfassungsgerichts versuchen, das Europarecht hochzuhalten, und ermächtigt werden letztlich die Bürger, die vor den nationalen Gerichten und vor den nationalen Behörden ihr Europarecht einfordern können.
Kommen wir mal zu einer anderen deutschen Vorstellung, nämlich die Vorstellung der Ampelkoalition. Von einem föderalen Bundesstaat ist im Koalitionsvertrag die Rede. Kein ganz neuer Begriff, aber sicher ein neues Signal aus Berlin. Ist das eher was für die europäische Kulisse oder ist das tatsächlich realistisch, gerade mit Blick auf die anderen und die Wünsche der anderen Mitgliedstaaten?
Nun liest man den Koalitionsvertrag, was die europäischen Vorstellungen angeht, gleichsam mit professionellen Augen als Verfassungsrechtler und Europarechtler, kann man das schon fast als putzigen Aktivismus bezeichnen. Man hat das Gefühl, dass hier insbesondere Europaabgeordnete ihre Wunschliste reingeschrieben haben, was sie gern hätten. Da ist in der Tat die Rede davon, dass die ja gegenwärtig laufende Zukunftskonferenz, die in Deutschland wenig Beachtung gefunden hat, in einen föderalen europäischen Bundesstaat münden soll. Der Europäische Gerichtshof soll das nationale Recht, und zwar wohlgemerkt das nationale Recht ohne jeden Europabezug, an europäischen Grundrechten messen können. Und beides ist aus professioneller Sicht gesagt mit dem Grundgesetz aktuell nicht vereinbar. Es wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich oder gar eine neue deutsche Verfassung. Und wenn man sowas ernsthaft wollte, würde man es eigentlich nicht auf Seite 60 eines Koalitionsvertrages verorten. Also ich würde das deuten als letztlich einen Ausdruck eines gewissen Gestaltungswillens. Ja, man setzt hier also ein Signal, Deutschland ist wieder da. Das ist deutlich mehr als die alte Regierung, die doch eher reaktiv-passiv agierte in europäischen Fragen, gemacht hat auf Macrons berühmte Sorbonne-Rede von vor einigen Jahren, die die Zukunft der europäischen Integration adressierte, hat es ja von Deutschland aus nie eine konzeptionelle Antwort gegeben. Nur die Antwort, die jetzt gegeben wird, scheint mir auch einigermaßen wolkig. Aber man wird sehen, was da kommt.
Und das werden wir alle zusammen sehen. Das war der Europarechtler Professor Franz Mayer von der Universität Bielefeld. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Nach rund 20 Jahren kontroverser Diskussionen tritt zu Beginn des neuen Jahres in den Niederlanden ein Gesetz in Kraft, das eine Frauenquote vorsieht, und zwar für Vorstände und Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen. Mehr sei jedoch nötig, vor allem mehr Frauen, die Führungspositionen übernehmen wollen. Das sagen immerhin Niederländerinnen, die sich für die Quote eingesetzt hatten. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Keine schöne Maßnahme, befand die zuständige Ministerin für Kultur und Emanzipation Ingrid van Engelshoven, aber eine nötige, um endlich einen Durchbruch zu erzielen. Neben der 30% Frauenquote für die 100 börsennotierten Unternehmen verpflichtet das neue Gesetz die 5000 größten Unternehmen des Landes ganz generell zu mehr Diversität in den Vorstandsetagen. Sie müssen sich konkrete Ziele setzen, Aktionspläne zur Umsetzung ausarbeiten und beides zur Kontrolle jedes Jahr dem Sozialökonomischen Rat SEER vorlegen. Dieses Beratungsorgan von Kabinett und Parlament besteht aus Vertretern von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Regierung und war an der Gestaltung des Gesetzes maßgeblich beteiligt. Die beiden Kammern des Parlaments hatten es bereits im letzten Februar und September abgesegnet. Die Rechtsliberalen vom Premierminister Rutte waren bis zuletzt dagegen gewesen. Den Ausschlag aber gaben die Sozialisten. Auch sie gehörten zunächst zu den Gegnern einer Frauenquote von 30%. Aber nur deshalb, weil ihnen das geplante Gesetz nicht weit genug ging. Denn bei gut 2/3 der börsennotierten Unternehmen bestehen die Aufsichtsräte bereits zu 30% aus Frauen. Ganz anders bei den Vorständen. Da sind es nur knapp 14%. Dort sei eine Frauenquote angebracht.
Absolut.
Doch ein Anfang sei gemacht, findet auch die Amsterdamer Ökonomin Helene Mees. Sie gehört zu den Wegbereitern der Frauenquote. Aber, seufzt die 53-Jährige, die Frauen müssten schon auch wollen. Helene Mees ist die Frau, die den Begriff Teilzeitfeminismus geprägt hat und die Niederländerinnen als Deeltijd Prinsesjes bezeichnete. Als Teilzeitprinzessinnen.
Das ist inderdaad, dass sie de lauwe witte wijntjes opnemen.
Weil sie lauen Weißwein schlürfend auf Terrassen sitzen, sich selbst nicht ernst nehmen und ein schlechtes Vorbild abgeben. Auch für ihre Söhne. Denn die denken, Frauen finden es nicht wichtig zu arbeiten. Wieso sollten wir dann Frauen wichtig finden?
Warum sollten wir Frauen relevant finden?
Damit hatte sich Mees den Zorn vieler Mitbürgerinnen zugezogen. Tatsache bleibt, dass nirgendwo sonst in der EU die Frauen so wenig arbeiten wie in den Niederlanden. Durchschnittlich 28,5 Stunden pro Woche. Ursache ist die hohe Teilzeitarbeitsquote. Darin sind die Niederländerinnen Weltmeisterinnen. 3 von 4 Frauen arbeiten in Teilzeit. In Deutschland ist es nur jede zweite Frau. Folge: Frauen in Führungspositionen sind die Ausnahme. Denn mit einem Teilzeitjob kann man keine Karriere machen, betont auch Monique de Vos vom Headhunter-Büro Schass. Mit Spitzenpositionen sei es wie mit dem Spitzensport.
Das ist Topsport an der Top.
Für Gold reiche das nicht.
Aber dass du nicht part-time kannst werken, um Gold zu behalten.
Frauen, die im Job dennoch Ehrgeiz entwickeln, werden oft durch die hohen Kosten für die Kinderbetreuung gebremst und durch die Schulzeiten, die schlecht auf die Arbeitszeiten abgestimmt sind. Um die Niederländerinnen dazu zu bringen, mehr zu arbeiten, braucht es mehr als eine Quote. Das ist auch der neuen Regierung bewusst. Sie hat angekündigt, die Kosten für die Kinderbetreuung stark zu senken.
Und für sozial schwache Haushalte soll sie künftig sogar umsonst sein. Das war ein Beitrag von Kerstin Schweighöfer aus den Niederlanden. Delta und Omikron. Die eine Virusvariante geht auch in Belgien zurück, die andere aber breitet sich auch dort aus. Besonders Betreiber kultureller Einrichtungen interpretierten das auf ihre Weise und protestierten gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Sie hatten damit vor Gericht Erfolg. Dazu unser Korrespondent Peter Kapern aus Brüssel.
Der Paukenschlag kam gerade noch rechtzeitig zu den Hauptnachrichtensendungen gestern Abend. Ein Schlag ins Gesicht der Politik, eine Ohrfeige, wie es in belgischen Medien hieß.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil d'État suspend l'arrêté royal qui ordonnait la fermeture des salles de spectacle.
Der Staatsrat, so etwas wie das oberste Verwaltungsgericht des Landes, hatte am frühen Abend dem Antrag des Theaterproduzenten Mathieu Pint auf eine einstweilige Verfügung zugestimmt. Pint fürchtete um seine neueste Theaterproduktion, 3 ausverkaufte Abende zwischen Weihnachten und Silvester. Deshalb hatte er verlangt, die Schließung des Kultursektors, die kurz vor Weihnachten wegen der Corona-Pandemie verhängt worden war, umgehend zu kippen. Und der Staatsrat gab ihm recht, jedenfalls teilweise. Theater und Kulturzentren dürfen sofort wieder öffnen, Kinos allerdings nicht. Und damit war in die Lockdown-Mauer, die Omikron aufhalten sollte, eine große Bresche geschlagen. Die Politik erst einmal ratlos. Innenministerin Annelies Verlinden.
Een van de mogelijke voorstellen kunnen zijn dat we teruggaan naar de maatregelen zoals die golden voor het koninklijke besluit van eind vorige week.
Eine Möglichkeit sei nun, dass man wieder zurück zum Status vor den politischen Beschlüssen der letzten Wochen gehe, so die Ministerin. Ein Blick zurück. Kurz vor Weihnachten hatte sich der sogenannte Konzertierungsausschuss getroffen. Eine Runde von föderalen und regionalen Politikern und Corona-Experten. Dieses Gremium beschließt, wie Belgien mit der Corona-Pandemie umgeht. Die Situation war und ist der in Deutschland nicht unähnlich. Die Inzidenzzahlen waren immer noch hoch, aber leicht rückläufig. Und die Lage auf den Intensivstationen hatte sich gerade etwas entspannt. Und trotzdem ging es bei den Beratungen um eine Verschärfung der Corona-Regeln, weil Omikron auch in Belgien absehbar die Infektionszahlen steil in die Höhe treiben wird. Virologen und Mediziner hatten vorgeschlagen, die Öffnungszeiten von Restaurants und Kneipen zurückzufahren und die Weihnachtsmärkte, die hier bis in den Januar geöffnet und für ihre wilden Glühweingelage berüchtigt sind, vorzeitig dicht zu machen. Doch all diese Ratschläge schlug der Konzertierungsausschuss in den Wind und verhängte stattdessen einen Lockdown über den Kultursektor. Warum? Das blieb unklar. Vielleicht, weil die Gastronomie wirtschaftlich bedeutsamer ist als die Kultur? Oder weil die Zahl der Theaterbesucher geringer ist als die der Kneipengänger? Antworten gab die Regierung nicht und die von der Politik übergangenen Experten waren rat- und fassungslos. Und kurz drauf ging der Kultursektor auf die Barrikade. Am letzten Sonntag demonstrierten 15.000 Kulturschaffende und Kunstfreunde in Brüssel. Wir trinken keinen Glühwein, so stand es da auf den Plakaten. Oder auch The Show Must Go On. Die flämische Choreografin Anne-Theresa de Keersmacher bezeichnete die Regierungspolitik als inakzeptabel.
Le gouvernement fait vraiment une politique qui est inacceptable.
Und das war erst der Anfang des Protests. Denn als am Montag der Lockdown in Kraft trat, da blieben fast 100 Kinos und Theater geöffnet. Wir machen weiter. Wir kämpfen um unser wirtschaftliches Überleben, auch wenn es illegal ist, so die Botschaft. Die Polizei schaute weg und die Staatsanwaltschaft signalisierte, sie habe Wichtigeres zu tun, als aufmüpfige Kinobetreiber zu verfolgen. Und auch das Publikum zog mit, die Säle waren gut gefüllt, allerdings nicht im flämischen Landesteil. Zivilen Ungehorsam gab es nur in Brüssel und der französischsprachigen Wallonie. Und dort dauerte es auch nur Stunden, bis die ersten Politiker zurückruderten. Paul Magnet, Ministerpräsident der Wallonie und selbst beteiligt am Konzertierungsausschuss, gab zu Protokoll, man habe sich in den Beratungen des Gremiums kollektiv getäuscht. Und nun scheint die Politik zu kapitulieren. Statt auf ein weiteres Urteil des Staatsrats zu den Kinos zu warten, sollte man den Kulturlockdown besser sofort komplett aufheben, twitterte Benedikt Linard, die Ministerin für die frankophone Kultur. Am Montag übrigens war die Omikron-Variante bereits für 60% aller Neuinfektionen in Belgien verantwortlich. Die Omikron-Welle kommt also und das Land hat gerade einen Teil seiner Verteidigungswaffen verloren.
Informationen von Peter Kapern aus Brüssel. Vielen Dank für Ihr Interesse an Europa und an Europa heute, sagt Gerwald Herter. Schönen Tag.